Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seine Ex und die böse Stiefmutter. Ich bin Laura, die Ex, und bei mir ist die nicht ganz so böse Stiefmutter.
Melissa,
Hallo.
Hallöchen.
Ja, wir sind heute ja irgendwie außer der Reihe da. Es ist Samstag.
Ja, wir machen heute eine Special-Folge.
Genau, und zwar anlässlich des Tages gegen den Schlaganfall, der heute ist. 10. Mai. Wichtiger Tag und für uns besonders wichtig, weil wir heute über den Schicksalsschlag sprechen wollen, den Melissa ereilt hat. Und bevor wir starten, wollen wir aber noch mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Heute geht es um Schlaganfall, es geht um psychische Belastung. Wenn es euch damit nicht gut geht, dann hört am besten nicht hier rein, sondern wartet wieder, bis wir zu unseren üblichen Themen hier wieder erscheinen. Genau, und wenn ihr aber zuhört, dann freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute auf dieses Thema aufmerksam machen können und auch an die Menschen denken können, für die die Hilfe zu spät kommt oder zu spät kam. Aber was ist eigentlich ein Schlaganfall? Als Schlaganfall bezeichnet man eine akute neurologische Störung oder ein Defizit, und zwar aufgrund von einer Durchblutungsstörung im Gehirn. Also zum Beispiel durch ein Gerinnsel, also ein Thrombus, oder auch durch eine Blutung. Man fragt sich jetzt, ist das eigentlich eine häufige Erkrankung? Also 2,5% der erwachsenen Deutschen hatten bereits einen Schlaganfall. Das ist jeder 40. Mensch. Über 6% der über 75-Jährigen sind von den Folgen eines Schlaganfalls schon betroffen. Und pro Jahr treten 200.000 erstmalige und 70.000 wiederholte Schlaganfälle auf. Die Anzahl an Schlaganfällen steigt also, und das liegt natürlich aber auch am demografischen Wandel, weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Schlaganfälle sind die zweithäufigste Todesursache und machen 6,6% der Todesfälle aus, und nach 5 Jahren leben noch 55% der Betroffenen. Sie sind die Hauptursache für Behinderungen im Erwachsenenalter, und rund 40% der Betroffenen sind nach dem Schlaganfall langfristig, also länger als 5 Jahre, so beeinträchtigt, dass sie Unterstützung im Alltag benötigen. Ja, das sind die Zahlen. Und wenn man das so liest, dann denkt man, das ist eher ein Problem, was ältere Menschen betrifft. Aber das stimmt nicht ganz. Es gibt auch junge Menschen, die davon betroffen sind. Ich habe selbst viele Jahre auf der neurologischen Intensivstation gearbeitet und dort Menschen in allen Altersklassen betreut. Und eben gebe jetzt gleich das Wort weiter an Melissa, denn sie wird uns heute ihre Geschichte erzählen. Sie hatte nämlich auch schon Schlaganfälle. Genau, Melissa, jetzt würde ich dir mal das Wort übergeben. Erzähl mal.
Dankeschön. Ja, vorab möchte ich sagen, dass es mir echt nicht leicht fällt, so öffentlich darüber zu sprechen, da ich jetzt von der schlimmsten und tatsächlich prägendsten und dramatischen Zeit in meinem Leben rede. Aber mir ist wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle und auf das Thema aufmerksam mache. Ich beginne jetzt mal von Anfang an. Also wir sind gerade aus New York zurückgekommen, Daniel, Da Vinci, ich und meine Schwiegermutter, wir waren frisch verlobt. Ich habe nämlich dort einen Antrag gekriegt auf dem Empire State Building. Kaum wieder zurück hatte ich einen Block mit 4 Nächten und es hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht, weil ich mega glücklich war und ultra auf Wolke 7 geflogen bin. Und in der letzten Nacht, kurz vor Feierabend, bin ich zur Schlussrunde zu meinem Patient. Und währenddessen ich mich mit ihm unterhalten habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe gesprochen und das, was rauskam, war eigentlich nur so Kauderwelsch, unverständliche Laute. So, ich kann es gar nicht mehr nachmachen. Und mein Patient hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist und ich habe tatsächlich mega Panik bekommen, weil er es sogar schon gemerkt hat, dass was nicht stimmt. In meinem Kopf wurde es zusätzlich alles anders und ich habe meine Umgebung wie in so einer Trance wahrgenommen, wie in so einem Slow-Mode. Ich habe dann auch plötzlich keine Luft mehr bekommen, mein Herz fing an zu rasen und ich dachte einfach, okay, jetzt ist es vorbei, das war's. Dann habe ich versucht, aus dem Zimmer zu laufen und kam tatsächlich nur bis zur Tür. Währenddessen hat mein Patient versucht, schon um Hilfe zu rufen. Und ganz verschwommen habe ich wahrgenommen, dass mein Kollege in Sichtweite war und ihm versucht zu sagen, dass es mir nicht gut geht. Aber er hat mich nicht verstanden. Und die einzigste Möglichkeit, um auf mich aufmerksam zu machen, war dann schreien. Also tat ich das dann auch. Und das tat ich so laut, wie ich konnte. Und sie sind gleich alle angerannt gekommen und ich bin dann auch schon zusammengebrochen. So, und da lag ich auf dem Boden, voller Panik, mit Herzrasen, massiver Atemnot. Um mich rum stand dann der Oberarzt, der Arzt, all meine Kollegen. Und man muss dazu sagen, ich arbeite auf einer Intensivstation und habe tatsächlich sehr viele Kollegen. Aber das war dann auch mein Glück. Stellt euch mal vor, ich wäre zu Hause gewesen, alleine. Ich hätte nur nicht mal einen Krankenwagen rufen können. Die hätten mich ja gar nicht verstanden. Ja, und dann bin ich sofort auf die Notfallstation gekommen, wo dann ein ganzes Team bereitstand aus Neurologen, Kardiologen, Internist. Und ich war einfach völlig überfordert. Meine Atemnot und mein Herzrasen war genauso schnell weg, wie es wieder da war, wie es kam. Und ich konnte auch anfangen, langsam wieder zu sprechen. Zwar mit viel Stottern, aber es ging einigermaßen. Ich wurde untersucht und der Neurologe kam dann zu dem Entschluss, dass es eine Migräne sein muss. Und ich sagte dann, hä? Migräne? Ich hatte noch nie Probleme mit Kopfschmerzen oder so. Für mich hat sich das dann eher angefühlt, als wäre es ein Schlaganfall, habe ich gesagt. Und dann meinte er so, nein, Frau Melissa, dafür sind Sie viel zu jung und zu gesund. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und währenddessen ich dann mit ihm geredet habe, fing es wieder an, nur diesmal noch viel schlimmer. Meine Sprache war wieder weg. Ich konnte kein Wort mehr formulieren. Dann wurde es mir wieder komisch im Kopf, als wäre ich von der einen auf der anderen Sekunde betrunken. Und mein Herz hat so gerast, dass ich dachte, es springt mir gleich aus der Brust. Und dann die Atemnot. Es ging nichts mehr. In diesem Moment lief mein Leben wie in einem Film ab. Ich war mir sicher, ich muss jetzt sterben. Der Reanimationsalarm wurde ausgelöst und meine Kollegen bereiteten alles für den absoluten Notfall vor. Mir wurde ein Beatmungsbeutel ins Gesicht gedrückt und das Schlimmste war, wenn man von Fach kommt, weiß man auch, was passiert. Immer mehr Leute sind ans Bett gekommen und ich wusste, es fühlt sich nicht nur ernst an, sondern es ist auch tatsächlich ernst. Und so plötzlich, wie es kam, war es auch schon wieder weg. Nur die Sprache war immer noch nicht so gut und ich habe weiterhin noch mehr und stärker gestottert und Wörter dauernd wiederholt und auch keinen vernünftigen Satz mehr sprechen können. Daniel hatte auch Nachtdienst und kam gleich nach seinem Dienst in die Klinik. Ich weiß noch, dass ich an nichts mehr anderes denken konnte, weil ich mich von ihm verabschieden wollte. Ich wusste nicht, was mit mir los war und dachte, es kann jede Sekunde wieder passieren. Und wahrscheinlich sterbe ich. Ich bekam dann ein MRT vom Kopf. Da lag ich und wartete auf mein Ergebnis. Den Moment werde ich nie vergessen. Tatsächlich, das MRT war fertig und ich lag auf dem Zimmer und die Tür ging auf. Drei Ärzte kamen rein mit einem Tablet in der Hand und einer setzte sich aufs Bett zu mir. Und in dem Moment wusste ich, fuck, das ist nicht gut. Er hat dann das MRT-Bild aufgemacht und meinte, ja, Frau Melissa, schauen Sie, Sie haben da und da einen kleinen Schlaganfall und vermutlich aufgrund eines Herzfehlers. Bam, ich konnte irgendwie nicht fassen, was er gerade gesagt hat oder wie, ich habe mit 32 zwei Schlaganfälle und warum ein Herzfehler? Er meinte dann, dass die Gerinnsel so klein sind und das würde darauf hindeuten, dass es ein Herzfehler eben ist und ich muss auf die Intensivstation zur Überwachung. Auf der Intensivstation, da wo ich arbeite, im Leben nicht, dachte ich. Ich konnte dann aushandeln, dass ich auf die neurologische Überwachungsstation komme. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, ich soll mich jetzt nicht so anstellen, aber wisst ihr, auf der Intensivstation arbeite ich und da herrscht auch Bettruhe. Das heißt, wenn ich aufs Klo muss, muss ich auf die Bettpfanne. Und das müssen dann meine Kollegen machen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Und hättest du das gemacht, Laura? Ich meine, du schaffst ja auch auf einer Intensivstation, wenn du eine andere Möglichkeit gehabt hättest.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das kommt total auf die Situation drauf an. Also prinzipiell will ich nicht bei meinen Kollegen liegen oder nicht von meinen Kollegen auf die Bettpfanne gebracht werden. Aber andererseits kennt man natürlich auch die Kompetenz in seinem Haus und weiß, wo man gut aufgehoben ist und wo nicht. Und deswegen wäre das für mich total schwierig und ich kann es gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es gibt Erkrankungen, da wäre ich sehr froh bei mir auf Station. Und es gibt welche, wo ich sagen würde, okay, da wäre es jetzt auch okay, auf einer Überwachungsstation zu bleiben. Dafür möchte ich jetzt nicht direkt zu meinen Kollegen.
Ja.
Und wenn ihr eine neurologische Überwachungsstation extra habt, dann war ich ja da auch total gut aufgehoben.
Es war eigentlich nichts anderes.
Genau. Und deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dass du das nicht wolltest. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, nach dem ganzen Schock ging dann die Untersuchung los und ich möchte dazu sagen, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, ich war den ganzen Tag wach und war völlig schlafgetrunken. Und dann ging es los. Ich habe einen Ultraschall gekriegt von der Halsschlagader, von der Beinvene. Ich habe einen Herzultraschall gekriegt. Und beim Herzultraschall hat sich der Herzfehler tatsächlich bestätigt.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Ihr wart ja vorher in New York, also ihr hattet einen langen Flug. Hat man mal überlegt, ob dieses Gerinnsel, was dann in dein Gehirn kam, ob das irgendwie mit dem Flug zusammenhing?
Sie gehen davon aus, dass das mit dem Flug zusammenhing. Aber ich habe keine Thrombose gehabt, es hat sich keinen festen Thrombus
Ah,
abgesetzt,
okay.
weil ich diesen Herzfehler dann tatsächlich bestätigt gehabt habe. War das Blut wahrscheinlich verdickt und es waren Mikrotrompen, die normalerweise anderweitig abgebaut werden, aber bei mir das halt nicht ging und es dann direkt
Okay,
durchs
es war
Herz.
nur so mal mein Gedanke, ob es eben vom langen Flug kam. Aber genau weiß man also eher nicht.
Jein, also durch den Herzfehler begünstigt, der lange Flug hat es dann in dem Sinn begünstigt, ja.
Genau. Okay, Entschuldigung.
Kein
Weiter mit der
Problem.
Diagnostik.
Genau, wo war ich denn? Also der Herzfehler, habe ich ja gerade eben auch schon erwähnt, hat sich dann so bestätigt. Und zur genaueren Diagnostik bekam ich dann ein Schluckecho unter Narkose. Da bekommt man einen Schlauch in den Mund, der bis zur Höhe des Herzens geschoben wird, so ähnlich wie bei einer Magenspiegelung, um dann einen Ultraschall von innen quasi zu machen. Und meine Diagnose war dann ein offenes Foramen ovale. Das ist ein Loch im Herz, was dann auch dazu geführt hat, dass ich während meinem Schlaganfall diese Atemnot und dieses Herzrasen gehabt habe, weil normalerweise hat man das bei Schlaganfällen nicht unbedingt. Genau, und das wächst eigentlich nach der Geburt zu. Dies ist bei mir aber nicht passiert. Das haben ganz viele Leute und es ist normalerweise auch gar nicht so schlimm, aber bei mir war es riesig und zwar 1,4 cm groß.
War das schon ordentlich. Und hast du das vorher in deinem Leben irgendwie bemerkt?
Jein, also in der Pubertät habe ich öfters Herzprobleme gehabt, Stolpern und Rasen und war deswegen auch beim Kardiologen. Aber er meinte, es wäre alles gut, es wäre psychisch bedingt und liegt so ein bisschen an der Pubertät. Und zu seiner Verteidigung muss ich sagen, normalerweise sieht man diesen Herzfehler im Ultraschall eher schlecht. Man muss schon so Bubbles injizieren, um zu schauen, ob da was schandet. Genau, aber ich habe es auch beim Sport manchmal gemerkt, weil mir immer mal wieder schnell schlecht geworden ist und ich mich richtig oft übergeben musste bei starker Anstrengung. Das war dann schon auffällig.
Und wie ging es dir dann so mit den ganzen Nachrichten, die da über dich eingeflutet sind?
Ich konnte es irgendwie gar nicht verarbeiten. Es war so ein Riesenschock. Bäm, zwei Schlaganfälle, bäm, ein Herzfehler. Und dann kam noch die OP auf mich zu und ich wusste auch gar nicht irgendwie, wo mir der Kopf steht. Es ging gar nicht irgendwie in meinen Kopf rein. Und auch nicht, wie ich das meinen Eltern erzählen soll, dass sie sich vor Sorge nicht daran kaputt gehen. Oder Daniel wusste das ja auch noch nicht, weil er zu dem Zeitpunkt zu Hause war und geschlafen hat nach
Das ist
seinem
alles in
OP.
vier, also an dem Tag nach dem Schlaganfall hattest du die komplette
Innerhalb
Diagnostik.
von 7 Stunden
Ja.
habe ich die komplette Diagnostik gekriegt, ja.
Mega gut. Und jetzt hast du ja das Thema Familie angeschnitten. Wie ging es denn da der Familie mit deiner Diagnose?
Ja, sie waren total schockiert und überfordert. Und ich wollte es ihnen erst auch gar nicht sagen, weil ich ihnen keine Sorge bereiten wollte und auch Angst hatte, es ihnen zu sagen. Und Ich musste sie aber fragen, denn es sollte über genetische Vorerkrankungen wissen oder den Ärzten was berichten, ob es da schon mal was gab. Ja, ich wollte auch nicht, dass sie mich im Krankenhaus besuche kommen, weil sie mich nicht so sehen sollte. Und habe versucht, auch immer alles runterzuspielen, damit sich keiner Sorgen machen muss. Und es war tatsächlich für meine ganze Familie total schlimm. Aber sie, sowohl ich, waren auch echt dankbar, dass ich tatsächlich keine schweren Schäden davongetragen habe, wie zum Beispiel eine Halbseitenlähmung.
Ja, du hattest da tatsächlich viel Glück. Also man sagt, so ein junges Gehirn kann sich zum Glück auch noch mal besser umstrukturieren und man kann Dinge noch mal lernen. Aber je nachdem, welche Gehirnregion betroffen ist, kann ein Schlaganfall mit gravierenden Bewegungseinschränkungen einhergehen und die dann auch bleiben. Ich war tatsächlich auch kurz sehr erschrocken, als ich es erfahren habe und habe mir auch Sorgen gemacht. Aber man muss aber ehrlicherweise sagen, ganz folgenlos ist es bei dir auch nicht geblieben, gell?
Nee.
Also wie ging es weiter, als du zu Hause warst dann?
Ja, also ich bin zu Hause angekommen und es war so das erste Mal, wo ich zur Ruhe kam und alles sacken lassen konnte. Und im Krankenhaus, da liegt man nur und macht nichts. Und zu Hause ist mir dann erstmal aufgefallen, dass ich doch mega Einschränkungen habe. Also ich musste das erstmal irgendwie alles verarbeiten. Ich wollte nur nach Hause gehen und das habe ich dann auch gemacht. Und als ich dann angefangen habe, Hausarbeit zu machen oder aktiver wurde, habe ich gemerkt, dass es gar nicht gut war. Ich hatte Orientierungsstörungen, ich wusste auf einmal nicht mehr, wo ich bin oder was ich gerade mache. Einmal, da habe ich sogar Kartoffeln geschält und hielt sie in der Hand und dachte, was mache ich jetzt da? Hä? Was ist das? Ich wusste nicht mal mehr, was ich in der Hand halte oder was ich da gerade tue. Oder ich habe das Geschirr, anstatt in die Geschirrspülmaschine, in den Kühlschrank gestellt. Und irgendwann mache ich den Kühlschrank auf und denke, hä? Was soll denn das Geschirr da drin?
Es hört sich witzig an, man schmunzelt, aber eigentlich total furchtbar, gell?
Ja,
Ja.
richtig schlimm. Und das Allerschlimmste für mich war dann tatsächlich, als ich in der Stadt war, das war so, ich weiß nicht, 4, 5 Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, da kam ich zu einem Verkehrsunfall. Also ich habe den gesehen und ich kam dazu und wollte die Polizei rufen und habe auch die Polizei gerufen und die haben mich gefragt, wo ich wäre. Und ich, wo bin ich denn? Ich weiß es nicht. Der Polizist muss auch
Krass.
gedacht haben, ich bin betrunken oder auf Drogen, ich weiß es nicht. Aber ich musste tatsächlich mein Telefon an jemanden weitergeben, weil ich nicht sagen konnte, in welcher Stadt ich bin, in welcher Straße. Was ich noch hingekriegt hätte, wäre das Land, aber das war es dann auch.
Ja, du hast mir auch mal erzählt, dass du noch mal umkehren musstest, um irgendwas zu holen und dann den Nachhauseweg nicht gefunden
Ja,
hast. So Sachen sind dir passiert,
da
ja?
waren wir mit dem Daniel und mit ein paar Freunden unterwegs und er hat seinen Geldbeutel vergessen und ich bin umgedreht und fahre zurück und wusste nicht mehr, wo ich bin. Der Daniel musste mich anleiten, wie ich nach Hause fahre mit dem Auto, obwohl ich diesen Weg jeden Tag gefahren bin. Und das war eine lange Zeit nach meinem Schlaganfall.
Ja, und was hattest du noch für Probleme?
Unter anderem hatte ich Sprachstörungen, ich habe gestottert, Wörter wiederholt und mitten im Satz nicht mehr gewusst, was ich sagen wollte. Manchmal habe ich vergessen, dass ich schon gesagt habe und es dann dreimal hintereinander wiederholt. Oder vergessen, dass ich zum Beispiel einkaufen war und gerade nochmal einkaufen gegangen bin.
Ist doch super, hast genug Essen zu Hause
Ja,
gehabt.
gab dann viel Vorrat. Ja, das war dann in der ersten Zeit tatsächlich auch so ausgeprägt, dass mein Neurologe sich Sorgen gemacht hat, dass ich epileptische Ereignisse hatte. Also musste ich sofort wieder in die Klinik, um EEG zu machen. Und da hat sich dann rausgestellt, dass ich viele kleine Vernarbungen habe und an den Stellen, vor allem, wo die Vernarbungen sind, wo das Blutgerinnsel war. Und dann hatte, wie solche Absorben hatte. Und Gott sei Dank hat sich das aber im Verlauf dann zurückgebildet. Und somit sind dann die Ausfälle und Sprache Stück für Stück besser geworden. Aber es war für mich mega schlimm, dass ich so durcheinander war und verwirrt und auch nicht klar denken konnte. Wenn ich müde war, wurde alles noch schlimmer. Mein Leben hat sich von der einen auf der anderen Sekunde verändert. Und ich kam mir tatsächlich vor wie so ein Dummerchen, die für alles zu blöd war, selbst zum Sprechen. Und ich habe dann versucht, irgendwie alles zu überspielen, wegzulächeln, zu vertuschen. Und ich wollte, dass man mir das nicht anmerkt, sogar Daniel gegenüber. Er sollte sich keine Sorgen machen und ich wollte es auch nicht wahrhaben. Und daher bin ich tatsächlich in so einen Verdrängungsmodus abgestiegen.
Und wie hat sich das dann ausgewirkt?
Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich habe, wie gesagt, sehr viel versucht, drunter zu spielen. Das mache ich bis heute und es fällt mir schwer zu realisieren, dass gerade mir das passiert ist. Aber was ich ganz arg hatte, war Angst. Angst davor, dass es von der einen auf der anderen Sekunde wieder passiert und ich sterbe. Ich hatte als richtig Panik sogar ganz viele, viele Albträume von meinem Tod. Und jedes Mal, wenn mir schwindelig wurde oder mein Herz irgendwie schneller geschlagen hat, bekam ich Panik, Todesangst. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Ich konnte an nichts mehr anderes denken, als an meinen Tod und mich richtig zu verabschieden.
Ja, also ich finde es gar nicht also wird mir wahrscheinlich genauso gehen. Ist ja auch ein schlimmer Einschnitt im Leben gewesen. Und hast du das bis heute? Geht's dir besser?
Ja, tatsächlich. Also jetzt nach 2,5, fast 3 Jahren ist das natürlich besser. Aber die ersten 1 bis 1,5 Jahren hatte ich täglich mit der Angst zu tun. Und desto länger ich gemerkt habe, es passiert nichts, desto besser wurde es dann. Aber so ein Flashback, Angst zu haben, jetzt sterben zu können, habe ich immer noch nicht mehr so viel, aber ja.
Und wurde es dann nach der Herz-OP noch mal besser?
Nein.
Also kannst du nicht sagen, nach der Herz-OP, das war noch mal was, wo es für dich erleichtert hat, zu wissen, das Herz ist jetzt okay.
Nee, ich kann es nicht sagen. Dieser Moment, dass von der einen auf der anderen Sekunde alles vorbei ist, das kann ich nicht mehr loslassen,
ja.
Diese Todesangst. Und auch nachdem die Herz-OP war, war es nicht... Da habe ich mich nicht sicherer gefühlt.
Okay.
Nee, nicht so. Also,
ach, krass.
Vielleicht ein bisschen, aber ich wusste, es kann nichts mehr jetzt passieren, aber die Panik kam trotzdem.
Die
konnte
hat,
ich gar
die
nicht
hat dich
kontrollieren.
Halt geprägt.
Ja,
die
konnte
hat dich
ich nicht
geprägt.
kontrollieren.
Und schränken dich deine Symptome heute noch ein?
Jein, also dadurch, dass die Vernarbungen fast komplett verschwunden sind, habe ich mittlerweile so gut wie keine Beschwerden mehr. Ich merke es dann manchmal noch, wenn ich übermüdet bin oder längere Zeit viel Stress habe. So wie die letzten Tage, da hatte ich viele Nächte und da merke ich, ich bin ein bisschen Bluna am Kopf und vergiss dann die Leine, besser gesagt der Aladdin mitzunehmen und nimm dann nur die Leine mit, da hatte ich eine Story schon drüber gemacht.
Da gehst du halt mit der Leine Gassi und der Aladdin.
Ja, genau, und der Aladdin
bleibt halt
zu
Hause.
Ja, und dann kann es halt manchmal vorkommen, dass auch meine Sprachstörungen wieder auftreten. Ja, oder ich verlangsamt bin, genau.
Aber nicht mehr so schlimm wie zu Beginn. Eben.
Nein, viel, viel, viel besser.
Und was hatten denn die Schlaganfälle noch für Auswirkungen auf dein Leben, also abgesehen von den körperlichen Symptomen?
Eine riesen Verkettung ist dann gebrochen. Und zwar, es ist schwer zu beschreiben, aber es kam eben schon ganz viele Sachen noch dazu. Erstmal, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, der psychische Aspekt, die Existenzängste, Beziehungsängste. Ich war frisch verlobt. Da will Daniel mich denn überhaupt noch heiraten? Dann die nächste Frage, darf ich Auto fahren? Darf ich nach der OP wieder normal Sport machen? Werde ich wieder wie früher? Und der allergrößte Punkt, der mich mitunter am meisten beschäftigt hat, war, ob ich jemals wieder in meinem Job arbeiten kann. Ich bin Fachkrankenschwester auf einer Intensivstation und da ist volle Konzentration gefragt. Und zwar voll.
Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen. und wie ging es dann beruflich für dich weiter?
Ja, das war ein Riesenakt. Ich musste Nachweis bringen, dass ich in diesem Beruf weiterarbeiten darf. Und Gott sei Dank hatte ich ganz tolle Chefs, auch nochmal Dankeschön hier an der Stelle, die mich darin unterstützt haben. Das erste halbe Jahr, nachdem ich wieder arbeiten konnte, durfte ich nur Überwachungspatienten betreuen und keine Intensivpatienten. Das heißt zum Beispiel keine beatmeten oder komplexe Patienten, die kreislaufinstabil sind. Und in dieser Zeit musste ich zu verschiedenen Ärzten und verschiedene Tests machen. Zum Beispiel wurden mir ein Kurz- und Langzeitgedächtnis getestet, dann meine Konzentration, meine Reaktion. Unter anderem bin ich dann zu unterschiedlichen Tageszeiten zu einem EEG, einmal nach dem Nachtdienst, dann am frühen Morgen oder mitten am Tag, mit unterschiedlichen Stimulationen, zum Beispiel Blitzlicht oder laute Geräusche. Und da wurde getestet, wie gut meine Hirnaktivität ist und die Reizweiterleitung. Und nach diesem ganzen langen Prozess und vielen Arztbesuchen wurde dann Gott sei Dank bestätigt, dass ich weiter in meinem Beruf arbeiten darf und auch auf der Intensivstation.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, Halleluja.
Aber wirklich, also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, das war schon, da hast du mir das ein bisschen erzählt, da habe ich auch gedacht, boah, krass, schon schwierig, wenn man dann eben nicht mehr hätte arbeiten dürfen. Und was wäre denn passiert, wenn du da durchgefallen wärst durch die Tests?
Ja, das hätte gravierende Folgen gehabt. Ich wäre 2 Jahre gesperrt gewesen und besser gesagt wie in einer Kurzzeitrente oder krankgeschrieben und hätte dann die Möglichkeit gehabt, es nochmal alles testen zu
Krass.
lassen, ja, in der Hoffnung, dass es dann besser geworden wäre. Ja, und ich möchte noch dazu sagen, dass ich immer mal wieder Tage hatte, wo ich schon gleich beim Aufstehen auch gemerkt habe, dass es heute kein guter Tag ist. Und die Bedingung von meinen Chefs war, dass ich in der Zeit, wo die Tests gemacht werden, arbeiten darf, aber nur, wenn ich keine Ausfälle habe. Wenn ich vor oder während der Arbeit gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht und dass ich ausschalte, geistig gesehen, also kognitiv, dann musste ich mich krank melden oder nach Hause gehen. Und daran habe ich mich auch gehalten. Ich habe zudem noch reduziert auf der Arbeit, weil Stress auch ein Trigger war, um etwas Segel ja aus dem Wind zu nehmen und auch weniger Krankheitstage zu haben, ja.
Ja, jetzt, wo man das alles so hört, steckt halt meistens, also steckt halt nicht nur die Diagnose hinten dran, die man
Nee.
bekommt, sondern wahnsinnig viel, ne? Du hattest ja eine Person an deiner Seite, die alles mit dir durchgestanden hat.
Ja.
Daniel, hat er
Ja.
irgendwie sich geäußert, wie es ihm damit ging?
Also ich habe ihn immer mal wieder gefragt, weil ich wusste, die Frage wird heute in dem Zusammenhang in dieser Folge kommen, wie es für ihn war. Und er sagt dann so, was soll ich dazu sagen? Es war natürlich furchtbar. Und mehr ins Detail ist er tatsächlich auch gar nicht gegangen. Aber ich weiß, dass es für ihn auch eine sehr harte Zeit war. Wir haben tatsächlich darüber beide wenig geredet, also wie es uns emotional erging. Hätten wir darüber gesprochen, wäre ich, glaube ich, zusammengebrochen und in einem Selbstmitleidmuster reingefallen. Es gab so viel zu verkraften und zu verarbeiten, ich musste stark bleiben und die Emotionen wurden erst im Nachhinein aufgearbeitet, tatsächlich. Also zumindest von meiner Seite. Und Männer halten sich von Emotionen eh eher etwas fern, würde ich mal sagen.
Ja.
Was Daniel aber gemacht hat, er konnte mich super ablenken und hat mich zum Lachen gebracht. Und ohne ihn wäre ich, glaube ich, schon in einer depressiven Phase gekommen, gerutscht oder hätte das Ganze nicht so überstanden. Und ich glaube, manchmal gibt es einfach Momente, da ist Lachen wichtiger, wie über Emotionen zu reden. Und es war das so. Und für ihn war das in dem Moment, glaube ich, auch das Beste, weil er selbst auch gar nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und jeder muss erstmal so seinen Weg finden.
Ja. Und hat der Schlaganfall deine Sicht auf das Leben verändert?
Oh ja. Also im Grunde bin ich ein sehr positiver Mensch und meine Einstellung ist, was mich nicht tötet, härtet mich ab, auch wenn es eine sehr schwere Zeit war. Aber diesen Moment am eigenen Körper zu spüren, dass es von der einen auf der anderen Sekunde vorbei sein kann, gefühlt dem Tod so nahe wie noch nie, hat mir gezeigt, was das Wertvollste ist. Ich bin nämlich ein sehr reicher Mensch. Nicht, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe verstanden, worauf es im Leben ankommt. Gesundheit, Leben und zwar jeden Moment in vollen Zügen. Lieben und geliebt werden von Freunden, Familie und meinem Partner. Und auf die kleinen Dinge kommt es an. Die habe ich davor oft übersehen, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich einfach nur unendlich dankbar, dass sich dieses Ereignis für mich so glimpflich ausgegangen ist und ich sogar noch ein Geschenk bekommen habe.
Meinst?
Nämlich bewusster und dankbar durchs Leben zu gehen.
Das war jetzt echt emotional hier, ne?
Ja, wir sind auch immer wieder, vielleicht hört ihr es, wir mussten alles abbrechen, weil mir tatsächlich die Tränen gekommen sind.
Ja. Aber Melissa, kannst du denn deine Symptome von deinem Schlaganfall für unsere Zuhörer noch einmal ganz kurz in Stichpunkten zusammenfassen?
Aber sehr gerne. Ich möchte dazu aber noch sagen, dass die Symptome auf verschiedenste Art und Weise auftreten können. Also bei mir waren sie Sprachstörungen, eine verwaschene Sprache, Orientierungsverlust, im Kopf ein Gefühl, als wäre ich betrunken oder total benommen. Die Symptome, die ich dann am Anfang am Podcast erwähnt habe, nämlich Herzrasen und Atemnot, kamen von dem Herzfehler und von der Panik, die da wurden dann dadurch ausgelöst.
Genau, und wir haben ja auch noch zu dem Thema ein Reel aufgenommen und da erklären wir den FAST-Test. Und das ist ein Test zum Erkennen von Schlaganfällen. Und ich erkläre ihn euch jetzt nochmal ganz kurz. Also FAST, da stehen eben die einzelnen Buchstaben für verschiedene Symptome. Das F steht für Face, also Gesicht. Wenn ihr der Person, der es schlecht geht, ins Gesicht schaut und sie lächelt, dann schaut, ob das Gesicht symmetrisch ist oder ob ein Mundwinkel hängt. Das A steht für die Arme. Da könnt ihr die Arme anheben lassen mit den Handflächen nach oben und die Person soll die Augen schließen. Und dann schaut ihr, sinkt ein Arm ab oder dreht sich die Handfläche nach unten. Das S steht für Speech oder Sprache. Also wenn derjenige einen einfachen Satz nachspricht und die Worte sich verwaschen oder falsch anhören, dann ist das ein Zeichen für einen Schlaganfall. Und da wären wir bei T. Das T steht für Time, also für Zeit. Und Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich würde gerne nochmal erzählen, warum das so ein wichtiger Faktor ist. Das Gehirn ist nämlich ein Organ, was nicht ersetzt werden kann. Es gibt nicht wie bei der Niere die Dialyse und es gibt auch sonst keine technische Möglichkeit, das Gehirn zu ersetzen. Wenn das Gehirn an einer Stelle nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, zum Beispiel durch ein Gerinnsel, dann kann man das innerhalb von wenigen Stunden, also wir sprechen hier wirklich von 3 Stunden so grob, auflösen. Und der Schaden im Gehirn kann dann reduziert werden. Ich selbst habe schon wirklich ganz oft erlebt, wie nach so einer Lysetherapie, also nach der Auflösung von so einem Gerinnsel, die Symptome wieder verschwunden sind oder sich massiv zurückgebildet haben. Das funktioniert, aber halt wirklich nur in den ersten Stunden. In den ersten Stunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so schnell in die Klinik geht und so schnell anruft. Und bei Hirnblutungen ist es genau das Gleiche. Die Blutung muss so schnell gestoppt werden. Und wenn nötig, muss man das Blut aus dem Schädel auch ablassen, damit der Druck im Kopf nicht so groß wird. Und ich kann es nur noch mal sagen, das muss so schnell passieren. Und genau deswegen ist Time Brain, also Zeit ist Hirn. Wenn also einer der Punkte des FAST-Tests auf die Person zutreffen, mit dem ihr den Test macht, dann ruft 112 an und zwar umgehend. Man fragt sich natürlich, lässt sich so ein Schlaganfall verhindern? 80% der Schlaganfälle und vorzeitigen Herzerkrankungen wären vermeidbar, wenn keine Risikofaktoren entstehen oder diese frühzeitig erkannt werden. Die häufigsten Risikofaktoren, die kennen wir alle: Bluthochdruck, Rauchen, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung ist aber auch ein schwieriges Wort.
Ja.
Diabetes und Vorhofflimmern. Je mehr Risikofaktoren vorliegen, desto höher ist natürlich das Gesamtrisiko für einen Schlaganfall. Die Risikofaktoren lassen sich durch einen gesunden Lebensstil und zum Beispiel durch medikamentöse Therapie natürlich positiv beeinflussen. Wir wollen euch jetzt natürlich auch keine Angst einjagen. Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, sind im Durchschnitt 73 Jahre und älter. Aber 15% der Schlaganfälle tritt bei unter 55-Jährigen ein. Zusammenfassend kann man sagen, es ist super wichtig, dass ihr schnell handelt. Ich glaube, das habe ich jetzt so oft gesagt, ne?
Ja, aber
Und
es ist so.
es ist wirklich so. Und das Schlimmste ist, nichts zu tun. Ich kann euch da ein Beispiel erzählen. Ich war mal in einem Restaurant und einem der Gäste ist immer wieder die Gabel aus der Hand gefallen. Der Gast sprach auch unfreundlich und die Familie wollte den Gast nach Hause bringen. Und ich habe dann direkt gesagt, dass wir den Notarzt anrufen sollen, weil es war tatsächlich einen Schlaganfall. Ich habe damals auf der neurologischen Intensivstation gearbeitet, also ich war tatsächlich sogar Fachfrau auf diesem Gebiet. Und trotzdem ist es mir super schwer gefallen, den Notarzt zu rufen. Und das, obwohl ich die Symptome sah und die auch total, die waren total eindeutig. Und man dann denkt halt dann immer, man übertreibt. Aber vielleicht übertreibt man ja auch mal, aber das kann halt trotzdem Leben retten. Und deswegen lieber einmal zu viel anrufen. Die Leitstelle, die leitet einen ja dann auch, die fragt ja dann auch nochmal nach und dann schicken die den Notarzt. Und wirklich, da kommt doch der Notarzt lieber einmal zu viel und es war dann am Schluss vielleicht doch nur das Glas Sekt zu viel, als dass man einen Schlaganfall, der ein Leben so beeinträchtigen kann, übersieht. Also wirklich scheut euch nicht, den Notarzt zu rufen.
Es braucht euch nicht unangenehm sein. Unangenehmer ist im Nachhinein, wenn er wirklich einen Schlaganfall hatte und man hat nichts gemacht. Das wird man sich nie im Leben verzeihen.
Genau. Also es kann Leben retten. Oder?
Ja, das war bei mir auch so. Ich wollte auch gar nicht. Ich dachte, das ist gleich wieder weg. Ich brauche nicht in den Notfall. Und die Oberärztin, doch, du gehst jetzt. Und ich so, nein, das ist wieder gut. Gott sei Dank hat sie damals auch drauf bestanden.
Ja.
Besser hätte ich es nicht sagen können, Laura. Danke.
Gerne.
Ja, und in diesem Sinne möchte ich noch sagen, vielen Dank an all die unsere Spezialfolge an diesem besonderen Tag angehört haben. Ich möchte noch an meine geliebte Tante gedenken, die leider kurz nach meinem Schlaganfall selbst an einem verstorben ist. Ich werde gleich im Anschluss zu Ehren für meine Tante und für all diejenigen, die wir verloren haben oder täglich mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpfen, eine Kerze anzünden. Vielleicht habt ihr ja auch dazu Lust. Möge dieses kleine Licht ein Zeichen der Erinnerung und der Hoffnung sein.
Ja, und ich glaube, dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende unserer Folge angekommen.
Ja.
Es war sehr emotional. Melissa, danke, dass du uns das erzählt hast.
Gerne.
Ja.
Was und sagen? Ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Tatütata.